Ich begrüße alle herzlich zu dieser Bibelklasse über Matthäus 24, heute ab Vers 15. Es geht um die Endzeitrede des Herrn Jesus auf dem Ölberg, gehalten am Dienstag vor Karfreitag, nachdem der Herr schlimme und harte Diskussionen tagsüber im Tempel über sich ergehen lassen musste. Er hat den Tempel schließlich verlassen am späten Nachmittag und hat den Jüngern dabei angekündigt, der Tempel wird untergehen. Weil klar geworden war, er ist als Messias von der Führerschaft Israels verworfen. Die Jünger waren unter Schock. Der Herr ging auf den Ölberg hinüber, wo man die schöne Aussicht auf den Tempelplatz hat, weil der Ölberg höher ist als der Tempelberg. Und die Jünger haben ihm, wie wir gesehen haben, 4 Fragen gestellt. 2 Fragen in Bezug auf die Zerstörung des Tempels. Und das hat der Herr in dieser Endzeitrede beantwortet. Aber man muss beachten, wir haben ja 3 Evangelien, die darüber berichten. Matthäus, Markus, Lukas. Und die Frage, was ist das Zeichen der Zerstörung des Tempels? Die findet man nur in Lukas. Und auch nur dort wird das erklärt und ausführlich behandelt. Und dann wird eben klar, dass der Herr einerseits eingegangen ist auf prophetische Fragen, die gerade noch für die Zeitepoche der Jünger waren. Aber die Jünger haben auch gefragt, was ist das Zeichen der Endzeit und das Zeichen der Wiederkunft Christi als König der Welt? Und auf diese Fragen ist der Herr auch eingegangen. Und das finden wir auch wieder in allen Evangelien, Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21. Aber um die Rede wirklich zu verstehen, braucht man wirklich alle 3 Evangelien zusammen. Und nun, wenn wir uns nochmals auf Matthäus 24 konzentrieren, wir haben gesehen, der Herr hat zuerst in Matthäus 24, 3 eine allgemeine Warnung gegeben: Gebt Acht, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, ich bin der Messias, und werden viele verführen. Wir haben in der vergangenen Bibelklasse gesehen, das ist eine allgemeine Warnung vor falschen Messiasen. Denn im Judentum sind im Verlauf der vergangenen 2000 Jahre bis heute über 50 falsche Messias aufgetreten. Aber der Herr hat ganz klar hier davor gewarnt. Und ja, gerade vor ein paar Tagen habe ich mir vorgenommen, jetzt gehe ich zu einem Lubavitcher. Bin auf einen aus der Lubavitcher-Bewegung zugegangen, das sind diese schwarz gekleideten, langen Schläfenlocken und schönen Bart, und habe ihn gefragt, glaubt ihr immer noch, dass Rabbi Menachem Mendel Schneerson der Messias ist? Das ist nämlich der letzte falsche Messias, der im Judentum aufgetreten ist. Er ist aber verstorben 1994. Und er hat gesagt, ja. Boah, glaubt immer noch daran. Und sie glauben auch, er habe Jesaja 53 erfüllt. Jesaja 53 spricht ja vom leidenden Gottesknecht, und in jeder Rabbinerbibel steht im Targum, das ist der Messias. Ja, sie glauben, er ist ja dort vorausgesagt, dass er sterben muss. Aber nicht als alter Mann. Nicht wahr? Ich habe ihnen dann gesagt, ja, aber das steht in Jesaja 53. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Striemen ist uns Frieden geworden. Ja, das muss man eben erklären, was das bedeutet. Und das kann man nicht einfach so verstehen. Da muss man auf die Chachamim hören, die Weisen. Die Rabbiner sagen, wie man das verstehen muss. Und ich habe gesagt, aber das stimmt ja überhaupt nicht überein mit der Realität. Er hat das doch gar nicht erfüllt. Ja, Das meine ich so. Dass man kann die Realität anschauen, die sieht anders aus. Aber es ist so, wir haben gelernt, wenn die Realität anders ist, dann muss man einfach das glauben, was die Chachamim sagen, auch wenn es nicht in der Realität zu sehen ist. Was heißt das? Den Verstand abgeben, ja nicht denken. Das ist ja furchtbar. Das ist die totale Verführung. Und der Herr hat die Jünger gewarnt, gebt Acht, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Messias, und werden viele verführen. Also der Herr hat gerade davor gewarnt. Aber dann haben wir gesehen, ab Vers 6 beginnt er mit den Endzeitzeichen. Und wir haben, das ist alles Rekapitulation, gesehen, der Herr sagt, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Dieses aber ist im Griechischen ein ganz feiner Einschnitt. De, nicht tief, wie Allah. Das heißt auch aber es ist ein starker Einschnitt. De, ein feiner Einschnitt. Und das setzt ab von dieser Ermahnung. Passt auf, dass ihr nicht auf diese Verführung von falschen Messiasen hineinfällt. Und dann beginnt er mit den Endzeitzeichen und wir haben gesehen, vier Zeichen erwähnt er hier, nämlich erstens Vers 6, Massenkriege, Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich, geografisch weit ausgebreitet, ihr werdet von Kriegen hören, das hört man in der Nähe, und von Kriegsgerüchten, weit weg, wo man nur noch was hört, aber man sieht gar nichts vom Krieg, nimmt gar nichts wahr. Und da haben wir gesehen, das hat sich so eindrücklich erfüllt. 1914, Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und das war eben nicht, wie ich zu sagen pflege, der 27. der Menschheitsgeschichte, sondern es war der Erste Weltkrieg. Und ein paar Jahre später kam der Zweite Weltkrieg, 1939, zusammen. Das sind Schätzungen. 77 Millionen Tote, 80 Millionen Tote, es könnten auch 90 Millionen gewesen sein. Schrecklich, so etwas haben wir noch nie erlebt. Alle fünf Kontinente betroffen. Das ist das erste Zeichen, das der Herr erwähnt. Und dann haben wir gesehen, Hungersnöte in Vers 7, Seuchen, Erdbeben. Und wenn man noch ergänzt mit Markus und Lukas, Markus 13 und Lukas 21, dann erwähnt der Herr unter diesen ersten Zeichen auch noch Revolutionen. Und wir haben das letztes Mal eben sehr detailliert angeschaut, wie gerade in dem Zeitfenster 1882 bis 1922 diese fünf Zeichen ganz markant in Verbindung mit dem Ersten Weltkrieg und den Jahren davor in Erfüllung gegangen sind. Also wirklich eindrücklich. Und was bedeutet dieses Zeitfenster 1882 bis 1922? Nun, wir haben gesehen, in der Bibel ist eigentlich ein ganz grundlegendes Zeichen der Endzeit dieses. Gott führt sein unter alle Völker zerstreutes Volk wieder heim ins Land der Väter. Und diese Bewegung von großen Immigrationswellen zurück ins Land der Väter, diese Bewegung hat begonnen 1882. Der Herr spricht in Matthäus 24 nicht über das Thema Rückführung der Juden ins Land der Väter. Warum? Weil das im Alten Testament schon so ausführlich behandelt wird. An ganz vielen Stellen. Wir haben etwas davon gesehen letztes Mal, aber es gibt noch viel mehr Stellen und ganz detailliert auch, woher sie zurückkommen werden, aus welchen Ländern und überhaupt weltweit. Ja, darum wiederholt das der Herr hier nicht. In Matthäus 24 sagt er ganz viele Dinge, die wir so in dieser Weise im Alten Testament nicht finden. Das ist eine Ergänzung zu dem, was Gott durch die Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, 12 kleine Propheten und auch zerstreut durch die anderen Bibelbücher schon längst mitgeteilt hat. Aber Matthäus 24 ist eine ganz wichtige, darauf aufbauende erweiternde Darstellung der Prophetie. Und eben dieses Zeitfenster. Und dann haben wir letztes Mal betont, der Herr sagt in Vers 8, dies alles aber ist der Anfang der Wehen. Also, die Wehen fangen wann an? Am Ende der Schwangerschaft. Wehen sind Endzeitzeichen einer langen Periode der Schwangerschaft. Aber die Wehen, die setzen eben an einem bestimmten Punkt ein. Und dann läuft es ab, das Programm. Ja, also dann kann man nicht mehr sagen, ja, ich habe keine Zeit, der Koffer ist nicht gepackt, ich kann jetzt nicht ins Spital gehen, weil man eben eine Spitalgeburt möchte. Das ist zu spät. Also wenn es dann einsetzt, dann läuft das Programm. Aber hier sehen wir, das ist der Anfang der Wehen. Und dann geht es aber noch weiter. Und wir haben gesehen, interessant, diese fünf grundlegenden Zeichen, die passen genau in diese 40 Jahre hinein, 1882 bis 1922. Aber die gehen natürlich weiter. Diese Zeichen sind weitergegangen, dann kam der Zweite Weltkrieg. Und wir haben gesehen, nicht nur diese Seuchen in diesen 40 Jahren, sondern das ging weiter. Ich möchte das nicht mehr wiederholen, weil das, was ich jetzt sage, ist nicht einfach nochmal das Gleiche vom letzten Mal. Also wer jetzt den Livestream anschaut und denkt, ja, aber das habe ich doch letztes Mal schon gehört, warum wir das nochmals erzählt, brauchen wir doch nicht zweimal auf dem Kanal. Doch. Und zwar, weil ich es jetzt so gerafft nochmals darstelle, etwas anders als letztes Mal. Man könnte vom letzten Mal leicht dazu kommen, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen. Und jetzt spreche ich nicht so sehr über die Bäume, sondern über den Wald. Ja? Also diese fünf Zeichen, der Anfang der Wehen. Weiter, Vers 9 haben wir gesehen, dann werden sie euch der Drangsal überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und ich habe versucht, das rüberzubringen. Dieses dann muss man unbedingt in seiner Bibel anstreichen. Warum? Weil das zeigt, auf diese fünf grundlegenden Zeichen folgt dann eine massive Verfolgung. Und das ist genau geschehen. Eben anfangs der 1920er Jahre wurde die Sowjetunion gegründet. Gerade aus der Revolution heraus, die 1917, ja, die kommunistische Revolution, die in Russland stattgefunden hat, die hat geführt zur Sowjetunion und das eben inmitten des Ersten Weltkrieges, ja, Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich und gerade nachdem die spanische Grippe durch war, mit 50 bis 100 Millionen Toten und bei der Gründung der Sowjetunion hat man beschlossen, als Staatsprogramm die Zerstörung des Christentums. Wirklich, dann. Also das Zeitfenster 1882 bis 1922, dann diese Verfolgung. Massive Verfolgung über Jahrzehnte. Und wie viele Millionen Christen sind umgebracht worden als Folge davon. Und der Herr sagt in Vers 10, und dann werden viele zu Fall kommen. Und man kann auch übersetzen, werden abfallen vom Glauben. Und werden einander überliefern und einander hassen. Auch das ist geschehen. Und sehr eindrücklich. Nicht wahr? In den ersten Jahrhunderten wurden die Christen massiv im Römischen Reich verfolgt. Gerade von der Zeit von Nero in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts, dann bis zur konstantinischen Wende um 311 nach Christus. Aber damals hat man gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Gerade durch das glaubwürdige Zeugnis dieser Christen der frühen Jahrhunderten sind andere, und zwar in riesiger Zahl, zum Glauben gekommen. Die haben sich gesagt, das muss ja die Wahrheit sein. Das kann nicht einfach irgendwelche Gedankenspielerei sein, wenn man bereit ist, alles dafür zu geben. Und so ist dadurch nicht ein Massenabfall geschehen, sondern das Christentum hat dadurch einen unglaublichen Schub erlebt. Aber mit der sowjetischen Verfolgung und der Durchsetzung des Atheismus in der riesigen Sowjetunion, ja, bis in den fernen Osten, und in Osteuropa und all den Satellitenstaaten, ja, die Russland angehängt wurden, dieses riesige Machtgebilde der Sowjetunion, da hat es dazu geführt, dass die bekennende Christenheit, darum geht es ja, um solche, die sich zum Glauben und zur Bibel und zu Jesus Christus bekannt haben, hat einen unglaublichen Abfall, Massenabfall erlebt. Genau wie es hier eben vorausgesagt ist. Dann schauen wir. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern, Vers 9, Vers 10. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern, einander hassen. Geschürt, wie wir gesehen haben, durch die Geheimdienste, die mit der Bevölkerung zusammenarbeitete, um durch Bespitzelung ein Klima der Angst in allen kommunistischen Ländern zu verbreiten, um eben auch ein Klima von Hass und Misstrauen zu erzeugen. Und dann haben wir gesehen, Vers 11, und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und ab 1901 und dann durch den zweiten Schub 1904 in Los Angeles, in der Azusa Street, ist eine neue Bewegung entstanden von neuen Propheten, die sich dann in der Folge weltweit verbreitet hat. Und zwar in einer Art und Weise, wie wir das in 2000 Jahren Kirchengeschichte nicht erlebt haben. Und ganz deutlich mit dem Kennzeichen Falschprophetie. Jesus Christus kommt noch dieser Winter. Ist nicht gekommen. Schlussfolgerung, falscher Prophet. Aber das hat man nicht gemacht. Die Bewegung ist weitergegangen. Daraus ist die weltweite Pfingstbewegung entstanden. Aber von Anfang an mit Falschprophetie. Und die Bibel sagt immer in 5. Mose 18, wenn ein Prophet einmal etwas Falsches sagt, ist ein falscher Prophet. Aber man hat die Konsequenzen nicht gezogen. Und so hat sich das weltweit ausgebreitet. Und dann kam nach dieser ersten Welle die zweite Welle in den 1960er Jahren, das ist die charismatische Bewegung, die noch viel stärker war und noch viel mehr alle Kirchen fast weltweit irgendwie erreicht hat. Und Kennzeichen, Falschprophetie, Falschprophetie, dauernd Falschprophetie. Und dann die dritte Welle in den 1980er Jahren, die sogenannte Power Evangelism, also Macht-Evangelisationsbewegung. Falschprophetie, Falschprophetie, Falschprophetie. Bis hin, dass führende Propheten in der Bewegung gesagt haben, im Jahr 2000 wird es die größte Erweckung aller Zeiten geben. In Europa, also da, wo das Christentum schon lange bekannt war, und in Nordamerika. Nichts ist geschehen. Aber man hat keine Konsequenzen daraus gezogen. Und der Herr hat es hier vorausgesagt, viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und heute ist es so, dass etwa 600 Millionen weltweit, die vertrauen auf neue Propheten, anstatt auf das Wort. Ja? Wie Luther in seinem Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« gedichtet hat, das Wort, sie sollen lassen starren und keinen Dank dafür haben. Da haben wir alles. Und die Offenbarung, das letzte Buch, sagt auf der letzten Seite, wer jetzt noch etwas Prophetisches hinzufügt, dem wir Gott von den Plagen hinzufügen. Ja, das Wort, sie sollen lassen starren. Da ist es. Und nicht noch versuchen, neue Offenbarungen hinzuzufügen. Und dann sagt er im Lied, und keinen Dank dafür haben. Also wenn man das macht, das Wort stehen lassen, als letzte Autorität, Da muss man nicht nur sagen, Dankeschön. Selbstverständlich. Das ist die Bedeutung von diesem Lied. Das Wort, sie sollen lassen stehen und keinen Dank dafür haben. Und dann haben wir gesehen, der Herr sagt in Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der vielen erkalten. Also, der Herr kündigt an, Gesetzlosigkeit nimmt Überhand. Griechisch Anomia bedeutet Verachtung von Recht und Ordnung. Und wir haben das so eindrücklich erlebt ab den 1960er Jahren mit dem Aufbruch der Rock- und Popmusik mit Beatles, Rolling Stones und so weiter. Die haben eigentlich, kann man sagen, die Welt mit einer Musik überrollt, mit einer aggressiven Musik, die mit einer Botschaft verbunden war wie seid frei in der Liebe. Es gibt keine moralischen Barrieren, man kann eigentlich alles. Und haben die christlich geprägte Moral und Ethik gerade in den schon lange christlichen Ländern wie Europa und Nordamerika haben sie überrollt und zerstört. Und dann kam als nächstes auch noch die Drogenwelle. Die wurde auch ausgelöst durch diese Musik. Man kann sagen, Rock- und Popmusik ist der größte Dealer. Und zwar haben sich diese Musiker überlegt, warum drehen diese jungen Leute einfach durch, wenn wir da unsere Lieder spielen und singen. Und sie haben sich mit dem Phänomen Rausch und Ekstase beschäftigt und haben gesehen, die Drogen gab es ja schon von Alters her. Aber da kann man ja noch stärkere solche Erfahrungen machen. Und die haben selber experimentiert und in den Texten den jungen Leuten empfohlen. Und so ist die Drogenwelle als gesellschaftliches Problem losgegangen in den 1960er Jahren. Die Drogen gab es schon längst, aber es war nicht ein gesellschaftliches Problem der Länder. Und heute, bis heute hat diese Drogenwelle nicht aufgehört. Im Gegenteil, die Politik knickt ein und versucht, wie kann man mit Drogen leben, indem man sie zum Beispiel legalisiert. Aber das gehört alles zu diesem Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit. Und dann haben sich manche Musiker überlegt, eigentlich ist das gar nicht so toll, das mit den Drogen. Jetzt kriegen wir das dumme Zeug nicht mehr los. Da sind die Beatles zum Beispiel zu Maharishi Mahesh Yogi gegangen und wollten in die transzendentale Meditation eingeführt werden, damit sie eben mit diesen religiösen Ritualen frei werden von den Drogen. Und sie haben gemerkt, man kann ja eigentlich die gleichen Erfahrungen wie Drogen, die kann man haben mit Meditation, hinduistische Meditation. Und dann hat eben John Lennon gesagt, wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die transzendentale Meditation zu verbreiten. Und so ist diese esoterische Welle mit Hinduismus, Buddhismus und dann überhaupt allgemein Okkultismus hat die christlichen Länder überrollt. Die Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen. Und es ist auch so, dass dann in Verbindung mit der freien Liebe, die propagiert wurde, nebst Drogen und Esoterik, wurde auch gefordert, die Frau hat ein Recht auf Abtreibung. Und so ist dieser Zustand entstanden. Heute wissen wir, die UNO veröffentlicht das, jedes Jahr werden über 40 Millionen Babys im Mutterleib getötet. Durch eine Pille oder durch einen ärztlichen direkten Eingriff. Über 40 Millionen. Das sind ja mehr Tote als in einem Jahr im Zweiten Weltkrieg. Ja, mit Abstand. Der Zweite Weltkrieg, 1939 bis 1945, hat etwa 70 Millionen Tote gefordert. Ja, aber die Welt hat sich daran gewöhnt. Wie ist das möglich? Wie kann man so herzlos sein? Ja, hier steht's. Weil die Gesetzlosigkeit, die Anomia, überhand nimmt, wird die Liebe der vielen erkalten. Menschliche Gefühle werden durch diese Dinge zerstört, kaputt gemacht. Aber alles hat sich genauso erfüllt, wie das der Herr Jesus hier vorausgesagt hat. Und ich habe jetzt so betont, Europa, Nordamerika, wo man eben das Evangelium schon so lange kannte. Aber zum Beispiel in Togo. Ich erinnere mich, wie ich mit einem Bruder dort gesprochen habe, in Lomé, ein ganz treuer schwarzer Bruder dort, und habe ihn gefragt, ja, wie ist das so mit der Moral und so weiter? Und dann hat er mir erklärt, diese Dinge, wie freie Liebe, das war in unseren Stammesgemeinschaften ein No-Go. Aber das ist alles zu uns auch gekommen. Wie? Ja, die Leute hören Radio und hören diese westliche Musik, und das ist alles auch zu uns gekommen. Unglaublich, weltweit hat das die Moral zerstört. Und da geht es jetzt nicht nur um jetzt Stammesgemeinschaften, die schon Christen geworden sind, sondern traditionelle Stammesgemeinschaften, die hätten gesagt, das geht nicht. Ein Mann und eine Frau kann nicht einfach so zusammenleben. Die müssen eine Ehe eingehen. Aber das wurde alles kaputt gemacht. Das ist dieses Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit. Und wir sehen, wie sich das entwickelt hat bis heute. Es ist immer schlimmer geworden. Ich weiß noch, wir waren am Tisch bei uns zu Hause. Das war 1960er Jahren etwa. Und dann meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder, älterer Bruder und meine Schwester, meine große Schwester, die mich auch ein bisschen miterzogen hat mit meiner Mutter, die hat gesagt, wir haben über die Beatles gesprochen, es kann eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Ach was. Jetzt sind wir ein paar Jahrzehnte später und haben gesehen, doch, wenn kleine Jungs in der Schule sagen, ich bin eigentlich ein Mädchen, dann ist das nicht etwas Kurioses, sondern das hängt zusammen, dass die Persönlichkeit von Jugendlichen zerstört wird. Durch Fremdbeeinflussung. Das ist eigentlich völlig unakzeptabel. Aber wo sind die Leute, die dagegen wirklich aufstehen und sagen, das geht doch nicht. Die machen ja unsere Leute kaputt. Nein, das wird von Spezialisten, die ausgebildet sind, die einen Bachelor haben. Muss man sich vorstellen, ein Bachelor. Oder sogar ein Master. Das sind Fachleute. Die haben Sexualpädagogik studiert. Jawohl. Machen die Jugend kaputt. Und ich möchte mal mit solchen sprechen, ob sie auch mal so, sagen wir, 4 Kinder großgezogen haben bis zum Erwachsenenalter. Oder es können auch 5 oder 6 oder 7 sein. Und dann sagen, ihr was, die wissen gar nicht, was ein Familienleben ist. Aber es sind alles Fachleute, nicht wahr? Aber machen die Jugend kaputt und führen auch dazu, dass Leute sich medizinisch verstümmeln lassen. Fürs ganze Leben. Und auch eben seelisch verstümmeln lassen. Ja, was will man sagen? Da schreibt mir eine E-Mail und er sagt, ich habe mich entschieden, eine Frau zu werden und jetzt bereue ich das. Und ich habe zum Glauben gefunden, was soll ich machen? Was soll ich antworten? Ja, man könne das nicht mehr rückgängig machen. Solche Dinge, dass Menschen ins Dilemma geführt werden fürs ganze Leben, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe der vielen erkalten. Und dann sagt der Herr Jesus, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und das ist nun ein ganz wichtiger Ausdruck, das Ende. Wir haben das schon gehabt in Vers 6. Liest du bitte nochmals vor, Christian, Matthäus 24, 6.
Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende.
Aha, also als der Erste Weltkrieg ausbrach, da waren wir schon in der Endzeit. Der spricht ja über die Zeichen der Vollendung des Zeitalters. Vers 3. Am Schluss, was ist das Zeichen deiner Ankunft? Das Zeichen, das erscheinen wird, gerade bevor Jesus Christus sichtbar als König kommt. Und weiter, und der Vollendung des Zeitalters. Wenn also dieses Zeitalter zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus zu Ende kommt, was ist das Zeichen? Und der Herr sagt eben nicht nur eines, sondern in diesem Kapitel über 25. Und er sagt also, ein Zeichen sind Massenkriege. Aber er sagt da, aber es ist noch nicht das Ende. Und jetzt sage ich das mal als Behauptung. Wir werden gleich noch sehen, das Ende bedeutet die letzten 3,5 Jahre, bevor der Herr Jesus als König und Richter der Welt wiederkommen wird. Das wird bezeichnet als das Ende. Und der Herr Jesus sagt also im Zusammenhang mit Massenkriegen, mit diesen Anfangszeichen, das ist noch nicht das Ende. Also im Klartext gesagt, das war noch nicht die große Drangsal. Aber es war eine schreckliche Drangsal, die über die Welt kam. Der Erste Weltkrieg und dann der Zweite Weltkrieg. Und dann all die Stellvertreterkriege, die auch mit Weltkrieg zu tun haben, von 1945 bis heute. Man stellt sich gar nicht vor, wie viele Großmächte Kriege führen ließen durch andere. Und das Phänomen von Weltkriegen hat nicht einfach aufgehört. Denken wir bis zum Ukraine-Krieg jetzt. Das sind zwei Nationen, die kriegen. Russland und Ukraine. Ach was, das ist ein Weltkrieg. Einfach territorial ist das Feuer so eingegrenzt. Das kann aber jederzeit einen Flächenbrand geben. Aber der ganze Westen arbeitet damit. Ja? Und Russland ist auch nicht allein, ist auch verbündet mit vielen anderen Mächten. Das ist ein Stellvertreterkrieg, aber eben, das alles ist noch nicht das Ende. Das ist nicht die große Drangsal, die kommt noch. Und dann sagte Jesus aber noch einmal, das Ende. Liest du bitte, Christian, Vers 14.
Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen.
Ah, dann wird das Ende kommen. Und werden wir dann gleich sehen, ab Vers 15, das ist eigentlich das Thema von heute, da beschreibt der Herr Jesus die große Drangsal. Das sind diese letzten 3,5 Jahre, bevor der Jesus in Macht und Herrlichkeit kommen wird. Aber interessant, jetzt haben wir doch eine ganze Reihe von Zeichen gesehen. Massenkriege, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, ergänzt durch Lukas und Markus, Revolutionen. Dann haben wir gesehen, Massenchristenverfolgung, Massenabfall vom Glauben, vom Christentum, dann eine Massenbewegung von falschen Propheten, eine Massenverführung, ein Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit, christliche Moral und Ethik wird massenhaft zerstört und dadurch geht das menschliche Empfinden kaputt, die Liebe der vielen wird erkalten. Und jetzt sagt der Herr nochmals ein Zeichen. Dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, allen Nationen zum Zeugnis. Er kündigt an, also in dieser letzten Zeit wird das Evangelium alle Nationen der Welt erreichen. Und wir haben letztes Mal gesehen, das ist geschehen in unserer Zeit. Und wir haben letztes Mal betont, wenn man sich noch erinnert, wie heißt das Wort für Nation hier auf Griechisch? Wie? Ethnos, ja. Und Mehrzahl Ethnoi, Nationen. Und das bezeichnet was? Das ist jetzt ganz ein Schlüssel. Was bezeichnet Ethnos, Ethnoi? Nationen, aber...
Die Staaten.
Ja, also ich habe gesagt, die größten sozialen Einheiten. Ich war, die kleinste Einheit ist die Ehe. Ein Mann und eine Frau. Das ist die Ehe, so wie Gott sie gestiftet hat. Dann kommt die Familie mit Kindern. Und dann kommt die Sippe, die Verwandtschaft, ja, mit Onkeln und Tanten und Uronkel und Urtante und, ja, und Neffen und Nichten und Enkel, die Sippe. Aber wenn es noch größer ist, ganz viele Sippen zusammen, die bilden einen Stamm. Ja? Bei uns ist das Stammesempfinden kaputt gegangen. Aber das war nicht immer so in Europa. Ja? Das hat sich so entwickelt. Und auch in Ländern, wo das heute noch da ist, wo man weiß, man gehört zu dem und dem Stamm, das ist auch in einem Prozess der Auflösung in den großen Städten, nicht wahr? Aber jetzt mehrere Stämme zusammen, die bilden ein Volk. Und das heißt auf Griechisch Laos. Das Wort kommt auch vor in der Bibel. Aber es ist kleiner als Ethnos. Und mehrere Völker, die bilden zusammen eine Nation, Ethnos. Indien, das ist nicht ein Volk, das sind ganz verschiedene Völker. Und die haben auch verschiedene Stämme. Aber das bildet eine Nation. Und wirklich in unserer Zeit hat das Evangelium alle Nationen erreicht. Man kann also nicht sagen, alle Menschen. Man kann auch nicht sagen, alle Stämme. Es gibt eben noch Stämme, die haben das Evangelium noch nie gehört. Aber man kann nicht mal sagen, alle Völker. Weil wir zählen weltweit etwa 10.000 Völker. Aber Nationen, so Größenordnung, 200. Und wichtig, der Herr Jesus sagt nicht, also bevor er kommt, müssen alle Menschen erreicht sein. Das sagt er nicht. Er sagt alle Nationen. Und das ist wichtig, weil Wycliffe, die haben ja viel geleistet mit Bibelübersetzung für verschiedene Stämme und Völker. Aber die haben verbreitet, dass eben eigentlich hier die Voraussetzung ist, dass eben alle Völker erreicht werden sollten, bevor Jesus Christus wiederkommen kann. Das ist nicht korrekt. Das wird hier nicht gesagt. Sonst kämen wir auf die Idee, also so bald geht das auch wieder nicht. Oder kann das auch gar nicht gehen. Können wir uns zurücklehnen? Nein, das ist wirklich, wirklich falsch. Natürlich, Lutherbibel zum Beispiel übersetzt ja hier anstatt Nationen Völker. Also muss man sagen, jetzt auf Deutsch sollte man eben Ethnos nicht mit Völker übersetzen, das wäre Laos, sondern mit Nationen. Es ist die größte soziale Einheit. Das war eigentlich das, wo ich mich gefreut hätte, wenn jemand das noch so definiert hätte. Ethnos, die größte soziale Einheit. Weil damit wirklich klar wird, das ist geschehen. Das ist da. Und das Evangelium wird in Tausenden von Sprachen heute verbreitet unter allen Nationen. Und liest du nochmals den Vers. Du kannst doch schön lesen, Christian. Wir hören nochmal gern zu Vers 14.
Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen.
Ja, so schön gelesen. Man merkt, sogar wenn du liest, merkt man, dass du wunderbar singen kannst. Ja, aber Reden hat ja etwas zu tun mit Singen. Weil Singen ist auch Reden. Nur einfach ein größerer Tonumfang. Ja? damit wir die Gefühle noch besser ausdrücken können. Aber reden machen wir auch nicht auf einen Ton, sondern einen bestimmten Tonumfang. Man hört es gerade. Und das ist so feierlich, weil der Herr sagt, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Dann kommt die Drangsal. Also, man muss gar nicht mehr groß auf was warten. Die Drangsal könnte schon bald kommen. Nur, natürlich wissen wir aus 1. Thessalonicher 1, dass die Gemeinde noch zuerst entrückt werden muss. Also, solange alle, die sich wirklich bekehrt haben unter uns, wiedergeboren sind, nicht gegangen sind, kommt das Ende noch nicht. Schlagen wir das auf. Ich meine, man muss Munition im in der Reserve haben. 1. Thessalonicher 1, liest du, Christian, Verse 9 und 10.
Wir entschuldigen uns dafür die Nebengeräusche, das ist irgendwie nicht beabsichtigt. Aber wir geben uns Mühe. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 9 und 10. Denn sie selbst erzählen uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn.
Ist das nicht eine wunderbare Erwartung? Es geht hier um die Gläubigen der Gemeinde in Thessalonich. Also Gläubige, die zum Leib Christi gehören, zur Ekklesia. Das heißt Gemeinde im Neuen Testament. Und da wird gesagt, sie warten, stehen in dieser Erwartungshaltung, dass Jesus Christus wiederkommt vom Himmel her. Und zwar sagt Paulus, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Und noch besser übersetzt, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Und zwar im Mehrheitstext steht hier für vor apo. Wenn man Griechisch lernt, muss man auf vieles achten und ganz viel auswendig lernen. Also das, was ich in der Schule gelernt habe, auswendig lernen, ist eigentlich für die Dummen. Man muss nur kombinieren können und man muss nicht so einfach so auswendig lernen. Das machen die, die nicht so logisch denken können. Ja gut, aber das geht bei den Sprachen nicht. Und auch anderswo nicht. Aber bei den Sprachen, man muss ganz viel auswendig lernen und das dann präsent haben, wenn man es braucht. Und so muss man zum Beispiel die Präpositionen vor, in, auf und so weiter, muss man gut studieren, ihre Bedeutung. Und in einer guten Grammatik für neutestamentliches Griechisch kann man diese noch grafisch darstellen. Also stellen wir uns vor, einen Kreis und von dem Kreis aus einen Pfeil weg. Und dann schreiben wir darüber apo. Also apo bezeichnet gerade das vom Kreis weg, nicht mehr das, was im Kreis ist. Das heißt also, apo von dem kommenden Zorn, das ist hier so gemeint, dass die Gläubigen in den kommenden Zorn nicht hineinkommen. Der kommende Zorn Gottes über diese Welt wird beschrieben ganz ausführlich, zum Beispiel in der Offenbarung. Ab Kapitel 6, erstes Siegel, zweites Siegel, die sieben Siegel und die sieben Posaunengerichte und die sieben Schalengerichte und dann die Wiederkunft Christi. Das ist der kommende Zorn, aber Jesus Christus rettet vor dem kommenden Zorn. Dann habe ich eine E-Mail geschickt. Ich habe gesagt, aber ich habe nachgeschaut im Griechischen. Das stimmt gar nicht, was Sie sagen. Oh, das ist dumm. In meiner Bibel steht nicht apo. Oh. Im Mehrheitstext, das heißt in der Masse der etwa 5.800 Handschriften, die wir haben vom Neuen Testament auf Griechisch. Die Masse der Handschriften, wo der Thessalonicher Brief drin ist, bezeugt Apo. Ja, was stimmt jetzt? Es gibt wenige Handschriften, die sagen das ein bisschen anders. Nun, schlagen wir Römer 5 auf. Dort ist es nämlich im Mehrheitstext und im Minderheitstext gleich. Und da merkt man, dass der Minderheitstext eben ein Text ist mit schlechten Handschriften, die abgeändert worden sind. Aber die Masse der Handschriften zeigt ganz klar, was gilt. Und Römer 5 ist sowieso klar. Schauen wir uns mal an, Römer 5, Verse 9 und 10.
Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden.
Danke. Ja, also in Vers 9 wird gesagt, jetzt mit meinen Worten, Jesus Christus ist für uns gestorben am Kreuz und hat sein Blut gegeben, sodass wir Menschen werden konnten, die jetzt als Gerechte vor Gott stehen. Das ist die Bedeutung. Da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind. Nun, wenn wir also schon Errettete sind jetzt, dürfen wir wissen, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Und da steht Apo. Vom Zorn. Das ist dieser kommende Zorn. Es geht hier um die Zukunft. Jetzt sind wir gerechtfertigt durch Glauben, durch das Blut Jesu. Aber in der Zukunft werden wir gerettet werden. Wovon? Vom Zorn. Wenn der Zorn Gottes die Welt treffen wird, und da ist Apo im Minderheitstext und auch im Mehrheitstext. Und Apo bedeutet, dass man nicht in den Kreis reinkommt. Ich weiß, im Minderheitstext steht dann in 1. Thessalonicher 1, Eck. Retten, sozo, Eck, das habe ich immer wieder in Vorträgen gesagt, das bedeutet retten aus etwas heraus. Ja. Wenn steht bewahren, Eck, dann kann man Eck nicht mit aus übersetzen. Bewahren aus muss man übersetzen, bewahren vor. Und ebenso Eck kann eben bedeuten wie Apo, oder es kann aber auch bedeuten aus dem Kreis heraus, beides. Aber wenn es verbunden ist mit retten, ich kann ein Kind, das in die Aare reingefallen ist, kann ich aus dem Wasser retten, aber ich kann es nicht aus dem Wasser bewahren. Nur wenn ich es vorher aufhalte, ja, dann kann ich es bewahren. Also bewahren, Eck, bedeutet bewahren vor. Aber retten, sozo, Eck, das bedeutet retten aus. Nun haben wir aber hier ganz klar gerettet werden, Apo. Im Mehrheitstext und im Minderheitstext. Also die Aussage ist hier, die Gläubigen der Gemeinde kommen nicht in die Gerichte der Offenbarung hinein. Und jetzt sieht man, aber wenn in 1. Thessalonicher 1 steht, Eck, aus dem Zorn heraus, dann passt das nicht zusammen. Und da muss man sehen, ah, aber die meisten Handschriften haben sie ja klar, Apo, wie im Römerbrief. Also ist es klar, das ist eine Verfälschung des Textes, wie das beim Minderheitstext leider oft geschehen ist. Und das sind Handschriften, die wir haben, die ganz typisch sind für Ägypten, wo man auch nie ein Original bekommen hat von den Aposteln und Propheten. Ja, also haben wir Vers 9 geklärt. Vielmehr nun, da wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vor dem Zorn. Das ist stärker, das, also nur vom Zorn, sondern vor dem Zorn, also so, dass man nicht in den Zorn hineinkommt. Und jetzt erklärt Vers 10 das nochmals mit anderen Worten. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Merken wir, in den Versen 9 und 10 haben wir zwei Aussagen parallel. Vers 9 sagt, wir sind durch das Blut gerechtfertigt worden. In der Zukunft werden wir gerettet werden vor dem Zorn. Vers 10 sagt, früher waren wir Feinde Gottes und jetzt sind wir versöhnt worden, das heißt umgewandelt worden zu Freunden Gottes. Und zwar durch den Tod des Sohnes. Aber in der Zukunft warten wir darauf, dass er uns rettet durch sein Leben, indem er nämlich kommt vom Himmel her und uns rettet vor dem kommenden Zorn. Ja, so geht es parallel. Das, was bereits geschehen ist an Erlösung, das, was in der Zukunft geschehen wird. Das, was bereits geschehen ist als Erlösung, Versöhnung und das, was in der Zukunft geschehen wird. Also, die Gemeinde kommt da nicht rein. Also, solange wir, der langen Rede kurzer Sinn, Matthäus 24 nochmals, Vers 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden. Das geschieht. Alle Nationen zu einem Zeugnis. Das geschieht. Sind alle erreicht. Und werden ständig erreicht. Durch Missionare vor Ort, durch Radiosendungen, durch Fernsehsendungen, übers Internet, ständig, alle Nationen der Welt. Und dann sagt der Herr Jesus, und dann wird das Ende kommen. Aber wir wissen, aus 1. Thessalonicher zum Beispiel und vielen anderen Stellen, aber solange wir noch da sind, die Wiedergeborenen, kommt die große Drangsal noch nicht. Aber im Prinzip ist alles bereit für die große Drangsal. Damit auch bereit, dass wir gehen. Vielleicht heute. Wenn es versaunen wird, sagen wir jetzt mal nach der Bibelklasse. Ja, es könnte sein, wir machen jetzt noch fertig für heute. Und auch noch die Pause, wo wir Gemeinschaft haben, hier auf der Erde. Und dann sagen wir uns dann wieder Shalom oben. Ja, also, dann wird das Ende kommen. Das Ende. Und nun wird eben deutlich in den Versen 15 und folgende, da behandelt der Herr Jesus die kommende große Drangsal. Der letzte, grausamste Weltkrieg, der noch kommen wird. Ich sage nie, aber wirklich darauf geachtet, nie das in einem Vortrag zu sagen, der dritte Weltkrieg. Der letzte. Ich weiß, es könnte morgen der Flächenbrand weitergehen und dann haben wir den dritten Weltkrieg. Und dann sagt einer, ja, und er hat da in der Bibelklasse gesagt, der Drangsal, dritter Weltkrieg. Nein, der letzte Weltkrieg. Einfach um ganz genau zu sein. Auf diese Dinge achte ich. Eben das nicht so zu sagen, sondern ganz präzise das, was das Wort sagt. Also, das Ende wird kommen. Und jetzt machen wir das Ende des ersten Teils. 20 Minuten und dann fahren wir weiter. Ja, Erich, also noch nicht ganz das Ende.
Mein Zorn, immer die große Drangsal. Das ist nicht auch das, die ewige Verdammnis mitgedacht. Das ist wie Johannes Evangelium erhöhen zum Beispiel. Meint ja die Erhöhung ans Kreuz und mitbedacht eigentlich schon die Himmel.
Ach so, also die Frage, ich wiederhole das, damit die auf dem Livestream das auch mithören. Also bedeutet Zorn Gottes immer die große Drangsal oder kann das nicht auch die ewige Verdammnis meinen? Natürlich, ich könnte gerade zeigen aus der Offenbarung, wo über den Zorn Gottes gesprochen wird in Verbindung mit der ewigen Verdammnis. Aber es ist so, der Jesus rettet die Erlösten. Nicht erst in der Zukunft vor der Verdammnis. Da sind wir schon jetzt. Weil der Zorn Gottes ist nicht mehr auf uns. Er ist gewendet. Der Zorn Gottes steht über den Ungläubigen, aber nicht über den Erretteten. Also vom Zorn Gottes, von dem ewigen Zorn, sind wir gerettet. Aber bei der Entrückung müssen wir gerettet werden, von dem Zorn, der die Welt treffen wird. Und da werden wir in der Zukunft erst davon gerettet, nämlich durch Evakuierung. Die Entrückung ist eine Evakuierung.
Das ist nur die letzte Generation von Gläubigen vor der Entrückung.
Ja, natürlich. Das ist die letzte Generation, die das so erlebt, dass der Herr eben vom Himmel hier kommt und sie rettet vor dem kommenden Zorn. Und 1. Thessalonicher 1 sagt ja, die Thessalonicher warteten, dass der Herr Jesus kommt vom Himmel her, um sie zu retten vor dem kommenden Zorn. Das ist also wirklich der Bezug nicht auf die ewige Verdammnis, sondern auf das Gericht, das über die Welt kommt, und darum die Hoffnung, zur letzten Generation zu gehören, bei der man evakuiert wird. Ja?
Nur weil du das, diesen Begriff jetzt gerade genannt hast, die letzte Generation,
ja.
Wenn deutsche Zeitungen liest,
ja.
Der findet diesen Begriff jetzt innerhalb von einem Jahr.
Ja, natürlich. Die letzte Generation, das ist sehr aktuell. Darüber wird auch in den Medien gesprochen. Aber ich mag mich erinnern, noch nicht so lange in der Bibelklasse gesagt, wir sind keine Klimakleber. Warum? Wir glauben nicht an das baldige Ende der Welt. Obwohl wir sagen, wir sind in der Endzeit. Aber wir definieren klar von der Bibel hier, die Jünger haben gefragt, was ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters? Das heißt also, wenn diese Zeitepoche zwischen dem ersten Kommen von Jesus Christus vor 2000 Jahren und seinem zweiten Kommen in Macht und Herrlichkeit, wenn das zum Ende kommt. Das ist die Endzeit. Aber nicht das Ende der Welt, weil die Bibel spricht, danach kommt das kommende Zeitalter. Nicht wahr? Die Bibel ist dispensationalistisch. In dem Sinn, die Bibel spricht an verschiedenen Stellen, zum Beispiel Epheser 1, Matthäus 12, Lukas 18, über dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Und das zukünftige Zeitalter, das ist das tausendjährige Friedensreich. Da wird diese Welt weiter existieren und sie wird grün werden. Jesaja 35.
Frage, ja? Was hindert den Herrn Jesus, wiederzukommen? Ich komme bald, nicht? Und werde euch zu mir nehmen.
Darf ich das nach der Pause verschieben?
Ja, auf nach der Pause.
Ja, genau. gut, aber eben, ich möchte damit sagen, wir sind also nicht solche, die glauben an das Ende der Welt, sondern an das Ende dieses Zeitalters. Und darum müssen wir uns nicht auf die Straße kleben. Auch sonst nicht. Also das mag ich gar nicht, Leim an den Händen. So schnell wie möglich weg, wenn es trotzdem drankommt. Aber eben, das ist ein riesiger Unterschied. Und das ist sektierisch. Sekten sagen, jetzt kommt bald das Ende der Welt. Und was die jetzt tun, das ist eine säkulare Sekte. Das ist so. Aber es ist natürlich auch eine Einladung. Das sind Menschen, die zum Teil ganz ernsthaft sich überlegen, wir leben in einer verrückten Zeit. Wo führt das noch hin? Aber sie haben keine Hoffnung. Und wir haben eine so wunderbare Botschaft von Hoffnung. Darum ist es eine Einladung, diese Menschen mit ihnen zu sprechen und diese wunderbare Hoffnung zu teilen, dass wir tatsächlich in der Endzeit leben und es ist wirklich prekär, aber der Herr kommt.